Ja, ich freue mich, dass ich hier wieder sein kann. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich mag lieber diese Mikrofone als das Ansteckmikrofon. Das ist mir irgendwie lieber. Mir ist aufgefallen, dass die Deko total schön ist. Wer hat denn die gemacht von euch? Ist der oder diejenige da? Okay, also gefällt mir richtig gut. Ist richtig toll geworden. Ja, die Predigt heute geht über den Römer, Kapitel 14 und 15. Das ist zwar nicht das Ganze, aber einen großen Teil. Ich werde auch einen großen Teil davon vorlesen, weil nämlich da eigentlich schon fast alles drin steht. Eigentlich braucht man da gar nicht so viel drüber zu predigen. Vielen Dank. Aber das möchte ich gerne machen. Ich habe heute keine Fernbedienung, deswegen werde ich einfach sagen, weiter oder nächste Folie oder sowas, wenn es soweit wäre. Vielleicht kann man könnt ihr die erste schon mal an die Wand werfen. Da steht das nochmal drin, also Römer 14 und 15, nicht alle Verse, ich werde sie nachher mal vorlesen, aber erst eine kleine Einleitung. Meine Frau, ich weiß nicht, die meisten kennen sie nicht, weil sie noch nicht so oft hier war, heißt Manuela. Und vor 2 Jahren fand ein Seminar zum Thema Heilung statt, an dem meine Frau und ich teilgenommen hatten. Der Referent hatte damals aus so seinem Verständnis heraus und aus seinem Verständnis der Bibel heraus erklärt, wie er das mit dem Thema Heilung sieht, welche Bedeutung das für ihn hat und wie wichtig das für ihn sei, dazu eine richtige Haltung zu haben. Und meine Frau, die war da total begeistert davon und hat sofort angefangen, das umzusetzen. Man hat das gemerkt an der Art, wie sie dann gebetet hat für Leute, die krank waren und solche Dinge. Ich sah bei einigen seiner Aussagen und auch in seiner Grundhaltung zum Glauben Punkte, die ich nicht so sehen konnte und die ich auch nicht akzeptieren konnte. Wir führten dann im Anschluss endlose Debatten, in denen dann jeder versucht hat, den anderen zu überzeugen. Und die dann aber ziemlich oft mit Frust und so gegenseitigen Vorwürfen und auch Verletzungen geendet haben. Aus meiner Sicht hing meine Frau Lehren an, die für mich grenzwertig waren. Und aus der Sicht von meiner Frau war ich in religiösen Vorstellungen gefangen und war nicht bereit, so die Kraft Gottes wirklich mal so in der Praxis auch wirken zu lassen und hatte nicht genug Glauben, das so wirken zu lassen. Und da aber der Glaube und das Leben mit Jesus in unserer Beziehung oder nicht nur in unserer Beziehung, sondern überhaupt in unserem Leben eine ganz wichtige Rolle spielt und wir gerade jetzt in diesem Bereich erhebliche Differenzen hatten, belastete das ziemlich extrem unsere Beziehung. Und auch unsere Zweisamkeit. Es ist so eine Kluft entstanden zwischen uns, mit der wir lange Zeit nicht richtig umgehen konnten. Auch in die Gemeinde hinein wirkten diese Differenzen. Jetzt nicht die aus unserer Ehe, sondern die aus diesem Seminar. Und das, was sich so in unserer Ehe spiegelte eigentlich das wider, was in der Gemeinde so im Großen stattfand. Nämlich, dass da so eine Kluft entstanden ist, die von mir aus gefühlt so mitten durch unsere Ehe durchging. Und jetzt im Rückblick sehe ich, wie deutlich und wie teuflisch hinterlistig, so muss man es wirklich ausdrücken, wie teuflisch hinterlistig und subtil hier Zerstörung gesät worden war. Und zwar von dem, der alles dran setzt, das Werk Gottes zu zerstören. Wir nennen den ja den Widersacher oder den Teufel. Er hatte unser gutes Streben danach, dass wir Gottes Willen in unserem Leben umsetzen wollen, das hat er missbraucht, indem er den Blick nur darauf gelenkt hat, was aus unserer Sicht theologisch richtig wäre und uns abgelenkt hat von dem, was wirklich so das Entscheidende ist, nämlich die Liebe und die gegenseitige Annahme und die Rücksichtnahme. Meine Frau war diejenige, die das als erste erkannt hat. Sie hat einfach für sich beschlossen, unsere Beziehung nicht weiter durch theologische Streitigkeiten und Differenzen zerstören zu lassen. Und sie hat sich dann bewusst für die Liebe entschieden. Das heißt nicht, dass unsere Sichtweise nicht heute immer noch anders ist. Also wir sehen, in diesem Punkt haben wir immer noch andere Sichtweisen. Aber wir lassen nicht mehr zu, dass das zu einer Spaltung in unserer Ehe führt. So, das mal als Einstieg. Wir werden gleich sehen, warum ich das als Einstieg gebracht habe. Nämlich, wenn ich jetzt mal den Römer vorlese, Römer 14, die Verse 1 bis 23 und 15, 1 bis 7. Das ist ein etwas längerer Text, aber ich glaube, er ist sehr wichtig. Und wenn ihr jetzt mal die nächste Folie an die Wand werfen könnt, da steht der Text drauf. Ich hoffe, ihr könnt ihn alle lesen. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache jedoch ernährt sich rein vegetarisch. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Wie kommst du denn dazu, den Sklaven eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Ob er mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, geht nur seinen Herrn etwas an. Und er wird bestehen, denn sein Herr ist in der Lage, dafür zu sorgen. Nächste Folie. Der eine hebt bestimmte Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut es zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott dafür. Und auch der, der nicht alles isst, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Tod gehören wir dem Herrn. Nächste Folie. Dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden doch alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, alle Knie werden sich vor mir beugen und jede Zunge wird anerkennen und preisen, wird Gott anerkennen und preisen. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Nächste Folie. Ich weiß und bin durch den Herrn Jesus fest davon überzeugt, dass nichts von Natur aus unrein ist. Aber für den, der etwas als unrein ansieht, ist es auch unrein. Wenn du also deinen Bruder wegen einer Speise in innere Not bringst, dann lebst du nicht mehr in der Liebe. Bringe ihn mit deinem Essen nicht ins Verderben. Christus ist doch auch für ihn gestorben. Lasst das Gute, das Gott euch geschenkt hat, nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Nächste Folie. Wer Christus auf diese Weise dient, wird von Gott anerkannt und von den Menschen geachtet. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Zerstöre nicht wegen einer Essensfrage das Werk Gottes. Gewiss, es ist alles rein, aber es ist verwerflich, einen anderen durch sein Essen zu Fall zu bringen. Deshalb isst du am besten kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was deinen Bruder zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung als eine Sache zwischen dir und Gott, wohl dem, der sich in seiner Überzeugung nicht anklagen muss. Nächste Folie. Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt, denn er handelt nicht aus der Überzeugung des Glaubens. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Auch der Messias hat nicht für sich selbst gelebt, sondern so, wie es in der Schrift heißt, die Beschimpfungen von denen, die dich beschimpfen, haben mich getroffen. Nächste Folie. Und alles, was in der Heiligen Schrift steht, wurde früher aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Die Schrift ermutigt uns zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus Christus entspricht, damit ihr ihn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig wie aus einem Mund preist. Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. So, ich finde das mal ganz gut, ab und zu mal einen etwas längeren Text auch in der Predigt zu lesen, weil die Bibel ja schon unsere Leitschnur ist. Und dieser Text war jetzt ein bisschen länger. Und jetzt würde ich gerne mal euch fragen, was habt ihr denn da als Hauptsache herausgelesen? Was war das? Welches der angesprochenen Themen war für euch das Entscheidende? Jetzt dürft ihr was sagen. Nehmt einander in der Liebe an, ja?
Gibt's?
Einmütigkeit in der Gemeinde. Niemand steht höher als der andere, ja?
Außer der andere,
genau. Ja. Ja. den Schwachen annehmen, ja. Der letzte Satz? Was war der letzte Satz? Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie euch Christus euch auch angenommen hat, ja. Damit Gott geehrt wird. Ich habe was anderes als das Wichtigste empfunden. Nämlich, es gibt einen Herrschaftsanspruch Gottes gegenüber uns. Und daraus folgen bestimmte Konsequenzen für uns. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie ich darauf komme, aber das stand da so drin. Zwar nicht ganz so als Hauptthema, zumindest nicht sofort erkennbar, aber stand da drin. Ich will euch dazu mal eine Frage stellen. Wenn ihr morgens aufwacht, welche Gedanken gehen euch dann zuerst durch den Kopf? Kaffee. Ja, okay. Was noch? Also vielleicht ist es ein bisschen zu persönlich. Vielleicht sage ich euch einfach mal, was meine sind. Meine Gedanken sind, nein, nicht schon aufstehen. Ich bin noch viel zu müde. Der Tag heute wird doch wieder lang. Ich habe heute 4 Stunden Vorlesung im 3. Semester. Naja, das geht noch. Danach Sprechstunde. Am Nachmittag ist die Sitzung, die ich leiten muss. In der Mittagspause muss ich die noch vorbereiten. Hoffentlich kann ich sie pünktlich beenden, denn dann komme ich noch rechtzeitig ins Musikteam. Abends ist Tanzkurs. Ich habe schon wieder alle Schritte vergessen, die wir das letzte Mal gelernt haben. Also, das ist so das, was mir, wenn ich auf dem Weg zum Bad bin, durch den Kopf geht. Schon von Beginn an des Tages kreisen meine Gedanken um das, was mir am Tag wahrscheinlich bevorsteht. Was alles erledigt und bedacht werden muss. Oder was vom letzten Tag noch liegen geblieben ist. Oder was ungelöst ist. Oder vielleicht auch mit welchen Leuten ich heute zusammenkommen werde. Ob das angenehme Beziehungen sind oder nicht so angenehme. Welche Vorhaben geplant sind und ob alles gelingen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht geht es euch ähnlich oder vielleicht geht es auch ganz anders. Aber auf jeden Fall ist das so das, was mich so sehr stark beschäftigt morgens. Allerdings wird das ein bisschen anders, wenn ich stille Zeit halte morgens, was ich versuche regelmäßig zu tun, was auch mehr oder weniger gelingt. Dann ist es ein bisschen anders, dann bringe ich nämlich diese Dinge dann relativ schnell zu Gott. Und ich mache das auch so, dass ich noch vor dem Bad und vor dem Frühstück stille Zeit halte, wenn ich das tue. Und dann bringe ich ihm diese Dinge. Und dann ist das schon ein bisschen anders, aber die Tendenz ist trotzdem auch immer noch dieselbe, nämlich, dass ich die Pläne mache und die Entscheidungen treffe. Der Unterschied ist dann vielleicht noch, dass ich Gott um seinen Segen dazu bitte. Ich versuche es natürlich auch anders, dass ich höre, aber meistens ist es schon so. Jetzt mal die nächste Folie. Im Römer 14, 7 und 8 steht, keiner von uns lebt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Tod gehören wir dem Herrn. Und ein bisschen weiter in Römer 14, 10 steht, wir werden doch alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und noch 2 Verse weiter. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Ja, viele von uns sind wahrscheinlich schon viele Jahre Christ. Und in diesen vielen Jahren haben wir auch sehr viel über Gott gehört. Zum Beispiel, dass er für uns da ist. Dass er voller Liebe ist, dass er uns versorgt, dass er uns hilft, dass er uns tröstet, dass er heilt, dass er vergibt, dass wir immer zu ihm kommen können und dass wir auch so zu ihm kommen können, wie wir sind, dass wir nicht durch eigene Leistungen vor ihm bestehen müssen. Man kann kurz sagen, dass er ein wunderbarer, liebevoller und gütiger Vater im Himmel ist. Und das stimmt alles. Also da gibt es keine Abstriche zu machen. Das stimmt alles. Wir können da wirklich total froh drüber sein. Aber wir hören viel weniger oft das andere, das auch stimmt und das für eine vollständige Darstellung der Beziehung zwischen uns und Gott auch ganz notwendig ist. Das gehört nämlich dazu. Nämlich, dass er der Herr ist und dass er einen Herrschaftsanspruch uns gegenüber hat. Sowas hören wir normalerweise nicht gerne, denn das geht gegen unser Freiheitsgefühl. Wir wollen nicht, dass jemand uns sagt, was wir zu tun haben. Wir sind mündige Erwachsene und wollen unser Leben selbst bestimmen. Das hören wir auch immer von überall, dass wir mündige Erwachsene sein sollen, dass wir kritisch sein sollen, alles hinterfragen und unser Leben selbst bestimmen. Dass jemand einen Herrschaftsanspruch uns gegenüber hat, das wollen wir normalerweise nicht. Uns jemandem unterzuordnen, wollen wir nicht. Wir wollen entscheiden, was wir tun. Aber in Wirklichkeit sind wir eben nicht eigene Herren unseres Lebens. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Das heißt, dass er uns geschaffen hat. Und er hat diese Welt geschaffen und hat uns mitten hineingesetzt. Das hat er mit einem Ziel gemacht, nämlich er wollte, dass wir die Freude an ihm genießen können. Dass er die Freude an uns genießen kann und wir die Freude an ihm genießen können. wobei wir auch da nicht dem Irrtum verfallen dürfen, dass wir auf gleicher Stufe mit Gott wären. Sondern er ist und bleibt der Herr und Gott, aber er ist ein mächtiger, ein guter, ein liebevoller und fürsorglicher und ein väterlicher Gott und Herr. Und seine Zuwendung zu spüren, das ist einfach was total Schönes. Also Gott ist Gott und wir sind seine Geschöpfe. Das ist die Rangordnung und die ist gut so. Er hat das Sagen und was er sagt und tut und vielleicht auch einfordert von uns, das ist durch und durch gut. Wir sind gut beraten, wenn wir uns danach richten, nach dem richten, was sein Wille ist. Denn wenn der Mensch denkt, er braucht Gott nicht, wenn er sich überhebt über Gott und denkt, er kann alles selbst alleine auf die Reihe bringen, dann führt das zu Zerstörung und Chaos. Und das hat die Menschheitsgeschichte ja oft genug gezeigt. Nämlich die Menschen sind ausgebrochen, immer wieder, tun es auch heute noch, die ganz, ganz viele. Die brechen aus dieser Beziehung zu Gott und erkennen die Majestät Gottes nicht mehr an. Und was daraus sich entwickelt, das sehen wir rund um uns herum. Aber es ist so, der Herrschaftsanspruch Gottes bleibt bestehen, auch wenn wir ausbrechen aus dieser Beziehung. Und deshalb muss der Mensch einmal Rechenschaft vor Gott ablegen. Das sagt die Bibel auch an so vielen Stellen, dass wir das nicht wegschieben können. Wir müssen Rechenschaft mal ablegen vor ihm. Und tief in uns drin wissen wir alle, dass das kommt. Und tief in uns drin sind wir alle eigentlich so ein bisschen unruhig vor diesem Tag, wenn der kommt. Zumindest erstmal so von der Natur aus. Denn wir wissen, dass wir eigentlich, wenn wir auf das gucken, was wir aus unserem Leben gemacht haben, nicht vor Gott bestehen könnten. Und nicht vor Gott bestehen heißt Todesurteil. Jetzt hat aber zum Glück Gott ja selbst eingegriffen, und das wissen wir auch alle, zumindest alle, die schon eine Weile Christ sind. Er hat nämlich Jesus geschickt und der hat stellvertretend für uns ja dieses Todesurteil übernommen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt uns darauf beziehen, auf das und das in Anspruch nehmen, was Jesus getan hat, dann können wir vor Gott bestehen, nämlich weil wir dann einen Fürsprecher haben, so wie die Bibel das ausdrückt, der uns dann vor Gott vertritt und nur so können wir bestehen. Das heißt, wenn wir im Glauben alles vergessen und nichts mehr wissen und dann an den Punkt kommen, wo wir vor Gott stehen werden und dann nur wissen, Jesus ist für uns gestorben und ich nehme das an. Das reicht, mehr brauchen wir gar nicht zu wissen. So, und das ist aber alles nicht passiert, damit wir jetzt wieder in der gleichen Weise wie vorher einfach unser selbstherrliches Leben leben, sondern der Sinn der ganzen Sache ist, dass wir jetzt ein Leben führen unter der Herrschaft von Gott oder unter der Leitung von Jesus. Das ist, worum es alles geht. Und das sagt Römer 14, Vers 9, ganz kurz und prägnant. Da steht, dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das alles für euch nichts Neues ist. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich daran erinnert, denn dann hat man zum Beispiel, wenn man in den Tag hineingeht, eine ganz andere Perspektive. Dann geht es nämlich an dem Morgen nicht mehr darum, dass ich einen Tag vor mir habe, an dem ich meine Aufgaben möglichst gut erledige oder an dem ich allen Gefahren und Schwierigkeiten, die mir vielleicht drohen, aus dem Weg gehe, sondern die Perspektive ist, die ist auch nicht mehr, ich entscheide, was heute zu tun ist und überlege, wie ich es am besten tun kann, sondern die Perspektive ist dann, es ist wieder ein neuer Tag angebrochen und das ist Gnade Gottes und ein Geschenk an mich, dass ich diesen Tag erleben kann. Für Jesus lebe ich und was ich heute tue, soll dazu beitragen, dass Jesus an der Beziehung zu mir Freude hat. Es soll auch dazu beitragen, dass Jesus für die Menschen in meinem Umfeld sichtbar und erkennbar wird. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass ich direkt von Jesus erzähle, wenn jemand offen dafür ist und wenn die Gespräche sich in diese Richtung begeben. Es kann aber auch einfach dadurch sein, dass ich meine Aufgaben gewissenhaft und verlässlich erledige oder dass ich Kollegen ermutige oder dass ich im Streit fair bleibe oder dass ich einfach eine Fröhlichkeit in mir habe, die von Jesus kommt, die andere dann abspüren können. Für Jesus lebe ich und ich nehme deshalb auch möglichst früh am Tag zu ihm Kontakt auf und versuche zu verstehen, was sein Plan für mich ist und was sein Plan für diesen Tag ist. Und dann starte ich mit ihm zusammen in diesen neuen Tag der voller Chancen und Möglichkeiten ist. Es ist kein Tag voller Gefahren und Schwierigkeiten, die man umschiffen muss, sondern ein Tag voller Chancen und Möglichkeiten und auch voller Gelegenheiten zur Freude über seine Nähe. Also ich weiß nicht, ob ihr spürt diese unterschiedliche Sichtweise. So, jetzt steht aber noch mehr im Römerbrief drin und ich komme dann nochmal zum weiteren Punkt. Als ich die Kapitel 14 und 15 gelesen habe, da ist es mir so ähnlich gegangen wie euch. Mir ist als erstes ins Auge gesprungen, dass wir akzeptieren sollen, dass andere Christen unterschiedliche Ansichten haben und eine unterschiedliche Art, ihren Glauben zu leben. Wenn wir das nicht akzeptieren oder uns gegenseitig bedrängen, oder noch schlimmer, wenn wir gegenseitig uns die Reife im Glauben absprechen, dann tragen wir zur Zerstörung der Gemeinde bei. Welche Auswirkungen das haben kann, das habe ich euch ja am Anfang erzählt. Zuerst dachte ich also bei der Vorbereitung dieser Predigt, das sei das Hauptthema. Nämlich, dass wir uns eben nicht gegenseitig bedrängen sollen, dass wir eben nicht dem Dünkel verfallen sollen, wir wären im Glauben reifer oder weiser als andere und dass wir eben nicht im Stillen auf den anderen herabsehen sollen. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn wir darüber sprechen, über diese Punkte, ohne dass es ins richtige Umfeld eingeordnet wird, dann wird daraus wieder nur so ein müder Appell, wie wir ihn schon tausendmal gehört haben. Also ihr kennt ja vielleicht Reader's Digest oder früher mal so, in den 70er, 80er Jahren war das mal so eine Zeitschrift und da gab es ziemlich oft so 10 Lebensregeln, die man einhalten sollte und danach war alles in Ordnung. Und die hat man gelesen, danach hat man sie vergessen. Und so ist das mit diesen Appellen auch in der Bibel. Wenn wir die im falschen Umfeld lesen, dann ist das so ein Appell und kaum hat man es gehört, hat man es schon wieder vergessen. Wenn es also nur darum ginge, nur um uns ginge, dann wäre es ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn wir auf diesen Appell zur Akzeptanz des anderen, wenn wir da nicht drauf reagieren würden. Aber dieser Appell oder ich weiß nicht, wie ich es anders nennen sollte, also diese Anforderung an uns oder wie auch immer, das steht im Wort Gottes und das ist der Wille Gottes. Und schon allein deshalb haben wir gar keine andere Wahl. Eigentlich, wenn Gott das will, dann ist es eigentlich, dass wir es tun müssen. Weil er einen Herrschaftsanspruch über unser Leben hat. Aber es gibt noch einen tieferen Grund, warum wir so leben sollen. Und das steht im Vers 20. Und da würde ich jetzt mal um die nächste Folie bitten. Genau. Da steht, zerstöre nicht wegen einer Essensfrage das Werk Gottes. Wir sind uns vielleicht oft gar nicht mehr richtig bewusst, dass die Gemeinde, sogar unsere Gemeinde oder hier die Gemeinde in Oberramstadt, ein Werk Gottes ist. Wir sind nicht ein zufällig zusammengewürfelter Haufen von teilweise doch ziemlich komischen Leuten. Also ich meine jetzt nicht. Sondern wir sind ein Werk Gottes. Die Gemeinde in Oberramstadt ist ein Werk Gottes. Auch wenn vieles bei uns, also bei euch oder uns, unvollkommen oder unansehnlich ist, es bleibt dabei. Die Gemeinde, unsere Gemeinde ist ein Werk Gottes. Gott steckt dahinter. Der hat das gemacht. Weil er nämlich einen Plan mit dieser Welt hat. Und der ist nämlich, dass die Menschen aus diesem sinnlosen und kaputten Leben ohne Gott herausgeholt werden und in die Gemeinschaft einer Gemeinde hineingestellt werden. Und damit sie dort heil werden. Und damit sie dort in dieser Gemeinschaft auch Gemeinschaft untereinander haben und auch dann, wenn sie heil geworden sind, auch die ungestörte Gemeinschaft mit Gott haben können. Und dass dann die Gemeinde gemeinsam in Einmütigkeit und Freude Gott aus ganzem Herzen Loblieder singen kann. Das war der letzte Vers war in den letzten Versen drin. Also das ist das Ziel, das hat Gott sich mit der Gemeinde gedacht. Und deswegen dürfen wir nicht wegen einer Essensfrage dieses Werk Gottes zerstören. Also ihr merkt, Essensfrage, das ist so eine Nebensächlichkeit. Vielleicht können wir auch sagen, zerstöre nicht wegen einer Heilungsfrage das Werk Gottes. Oder zerstöre nicht wegen einer Lobpreisstilfrage das Werk Gottes. Oder wegen einer Lobpreislautstärkefrage. Oder wegen einer, der betet mir zu lange Frage. Oder wegen einer, der redet mir zu fromm Frage. Vielleicht fallen euch ja noch weitere Fragen dazu ein. Wir dürfen also nicht einen anderen bedrängen mit unseren Glaubensüberzeugungen. Wir dürfen es einfach nicht. Denn es würde das Werk Gottes zerstören. Jeder soll nach seinen eigenen Glaubensüberzeugungen leben Und zwar so, dass er dabei ein gutes Gewissen haben kann. Und das kann er aber nur, wenn er das wirklich mit ganzem Herzen macht, wenn er das wirklich mit voller Überzeugung macht. Was jeder für sich aus der Bibel als richtig erkannt hat, das soll er leben und das soll er mit voller Überzeugung leben. Und soll nicht das einem anderen aufdrängen, außer so ein paar Grunddinge, die glaube ich, Grundkonsens sein müssen, zum Beispiel, dass es Jesus gibt und da, wofür er gestorben ist oder so. Also da reden wir nicht drüber, sondern wir reden über diese Ausprägungen, die beim einen in der einen Richtung stärker sind, beim anderen in der anderen Richtung. Ja, wenn die Gemeinde also Gottes Werk ist und wenn er möchte, dass Menschen in der Gemeinde und durch die Gemeinde heil werden, dann dürfen wir uns nicht in kleinlichen Streitigkeiten verlieren. Es ist unmöglich, dass in einer Gemeinde, die sich im kleinen Krieg auf Nebenkriegsschauplätzen verliert, Menschen die Heilung und die gute Lehre erfahren und erleben, die sie brauchen. Und wie es richtig geht, das steht im Römer 15, Vers 2. Und da würde ich mal um die nächste Folie bitten. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Also mit ihm ist nicht er selber gemeint, sondern der andere eben. Jeder soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es dem gut geht und er gefördert wird. Und ich finde das so wichtig, dass ich es nochmal vorlesen möchte. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es dem gut geht und er gefördert wird. Ich habe vor kurzem im Internet einen Artikel von einem jungen Mann gelesen, der vorhatte zu heiraten. Das kam auf Facebook. Ich bin seit kurzem auf Facebook und bin erstaunt, was es alles so zu lesen gibt. Und manchmal auch erschrocken, was es alles zu lesen gibt. Aber ich bin da drin. Und da gab es einen ganz netten Artikel. Und da ging es um einen Mann, der hieß Seth. Also Englisch. Ich glaube, man spricht so aus. Kurz vor der Hochzeit kamen ihm aber Skrupel. Und er schreibt, je näher Kim, das war seine zukünftige Frau, je näher Kim und ich der Entscheidung zu heiraten kamen, desto mehr wurde ich von lähmender Angst erfüllt. War ich bereit? Traf ich die richtige Entscheidung? War Kim die richtige Person zum Heiraten? Würde sie mich glücklich machen? Dann, in einer schicksalhaften Nacht, habe ich meine Gedanken und Bedenken mit meinem Vater geteilt. Mit einem wissenden Lächeln sagte er, Seth, du bist total egoistisch. Heiraten ist nichts für dich. Du heiratest nicht, um dich selbst glücklich zu machen, du heiratest, um jemanden anderen glücklich zu machen. Die Ehe ist nichts für dich. Es geht nicht um dich. Bei einer Ehe geht es um die Person, die man geheiratet hat. Dieser Artikel war überschrieben mit Die Ehe ist nichts für mich. Und da dachte ich auch, wie kommt jemand dazu? Und dann habe ich gemerkt, dass die Betonung falsch ist. Nämlich die Betonung muss heißen, die Ehe ist nichts für mich. Und so könnte man genauso sagen, die Gemeinde ist nichts für dich. Wobei die Betonung dann eben auch richtig lauten müsste, die Gemeinde ist nichts für dich. Denn wenn wir in eine Gemeinde gehen, dann darf die Blickrichtung nicht sein, was habe ich davon? Was gibt mir die Gemeinde? Sondern es muss heißen, was kann ich tun, damit es dem anderen gut geht und er gefördert wird? Ja, was kann ich tun, damit der andere tief im Glauben verwurzelt wird und ein fröhlicher Mensch wird? Rücksicht nehmen und sich darum kümmern, dass es dem anderen gut geht und er gefördert wird, das ist der einzige Weg. Und das ist die einzige, aber auch gleichzeitig ganz einfache Regel eigentlich. Wir brauchen uns eigentlich gar nichts anderes zu merken. Wir brauchen uns nur zu merken, dass wir uns darum kümmern, dass es dem anderen gut geht und er gefördert wird. Das ist aber gleichzeitig auch eine ganz einfache Regel im Zusammenleben mit allen Menschen, nicht nur mit denen in der Gemeinde, sondern auch mit denen wir sonst zu tun haben. Also Rücksicht nehmen auf meine Ehefrau und mich darum kümmern, dass es ihr gut geht und sie gefördert wird. Das ist eine ganz andere Blickrichtung. Rücksicht nehmen auf meinen Ehemann und mich darum kümmern, dass es ihm gut geht und er gefördert wird. Rücksicht nehmen auf meine Kinder, damit es ihnen gut geht und sie gefördert werden. Also nicht, die plärren schon wieder, die stören mich jetzt, sondern Rücksicht nehmen auf meine Kinder, um mich darum zu kümmern. Rücksicht nehmen auf meinen Kollegen und mich darum kümmern, dass es ihm gut geht und er gefördert wird. Rücksicht nehmen auf meine Eltern und mich darum kümmern, dass es ihnen gut geht und sie gefördert werden. Rücksicht nehmen auf meinen Nachbarn und mich darum kümmern, dass es ihnen gut geht und er gefördert wird. Dieser Egoismus, der in uns allen ja so tief drin steckt und den wir versuchen, so wie wir es eben können, zu bekämpfen und auch hoffen, dass Gott uns dabei hilft, dass er irgendwann mal verschwindet. Dieser Egoismus, der ist der größte Feind von jeder Beziehung. Und der Egoismus ist auch der größte Feind einer Gemeinde.